Ja, wir sind, wie Roland das schon gesagt hat, in unserer Predigtreihe Gottes gute Gebote und wir möchten aus diesen Geboten, die Gott gegeben hat, seine Weisheit erkennen und für uns, für unser Leben auch sehen und anwenden. Und falls du dich fragst, wo Nico ist, er ist mit ein paar Leuten auf den Tagen der Stille. Er macht sein Lieblingsding. Und ich glaube, die haben eine richtig gute Zeit dort. Und genau, nächste Woche predigt er wieder. Hey, ich habe vor ein paar Wochen Werbung bekommen, oder eigentlich schon Monate, von unserem Gasanbieter mit dem Slogan, du kannst gerne mal das Bild anschmeißen, Treue lohnt sich. Und ich dachte so, wow. Ja, dachte ich erstmal, ja, da steckt was drin so. Ich weiß jetzt nicht, ob das für einen Anbieter auch wirklich so ist, ob ich meine Treue da wirklich auch behalte, aber ich dachte, ja, Treue lohnt sich, absolut. Also irgendwie dieser Satz so, dachte ich, ja, stimmt, da wo Treue gelebt wird, da blüht was auf, da ist, glaube ich, was Schönes dahinter. Aber ich dachte auch so, nein, ich bin ja nicht treu, damit ich etwas bekomme. Also das ist ja nicht so, okay, ich bin jetzt treu, damit ich am Ende des Tages das habe. Da dachte ich, ja, irgendwie passt das auch nicht. Ich weiß nicht, ob du jetzt mit deinem Gasanbieter schon spielst, ob du treu bleiben willst, aber ich habe noch nicht drauf reagiert, okay? Auf diese Werbung. Treue lohnt sich. Und wir sind ja genau in diesem Gebot, 1. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Und das Ehebruchsverbot steht zwischen dem Schutz des Lebens, dem 6. Gebot, und dem Schutz des Eigentums, dem 8. Gebot. Und ich finde es irgendwie spannend, als ich das gesehen habe, dass dieses Eheleben genau dazwischen so geplatziert ist, zwischen dem Leben, was biologisch irgendwie so was andeutet, und zwischen auch dem 8. Gebot des Eigentums. Ja. Und Ehe ist irgendwie so diese Ordnung, die das Leben der Gemeinschaft trägt. Biologisch, dass man mit dem Ehepartner zusammen ist, aber auch, dass man Dinge teilt, das Leben teilt. Und ich weiß, dass das Thema Ehe und auch damit zusammenhängt, auch Themen wie Ehebruch und auch Scheidung, ganz unterschiedliche Dinge auslösen können. Wahrscheinlich sitzen hier auch Menschen unter uns, die ganz unterschiedliche Geschichten haben. Hier sind glückliche Ehen vertreten, zerbrochene Ehen, Alleinstehende, Geschiedene, Wiederverheiratete. Vielleicht hast du als Kind auch die Scheidung deiner Eltern miterlebt oder deinen Bruch erlebt und dieses Bild prägt dich bis heute. Und ich weiß, man kann super viel dazu sagen, zu dem Thema Ehebruch und auch zum Thema Ehe. Und ich möchte den Schwerpunkt legen auf dieses Gebot, warum Gott dieses Gebot platziert hat und warum es ihm so wichtig war, das zu verankern. Und gerade weil das Thema manchmal schwer und komplex sein kann, auch Ehe und auch vielleicht dann damit zusammenhängende ja, Zerbrüche, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Gottes Herz dahinter kennenlernen und uns neu berühren lassen. Martin Luther hat mal zu diesem Gebot gesagt, er hat es positiv ausgedrückt, Mann und Frau müssen vor allen Dingen in Liebe und Eintracht beieinander wohnen, dass eines den anderen von Herzen und mit ganzer Treue liebt. Und Luther hat dieses Gebot also nicht nur als ein Verbot gesehen, das ist sowieso, glaube ich, immer wichtig, dass wir das Gebot oder die Gebote nicht als irgendwie so nur Stoppschilder sehen, sondern dass wir immer den Auftrag dahinter sehen, was drückt das denn aus? Was ist das für ein Auftrag, der dahinter ist? Und das ist der Auftrag, Ehe aktiv zu schützen, aktiv zu pflegen. Und diesen Auftrag möchten wir heute uns mal anschauen und dann auch mit dem Titel Treue leben. Also der Titel der Predigt ist Treue leben. Also der Auftrag dahinter, wie wir ausgehend von diesem Gebot Treue leben können. Und damit ja, möchte ich mal starten und auch auf die ersten Seiten schauen der Bibel. Und zwar 1. Mose 1, 27 und mal von dem Standpunkt das Ganze aufrollen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und dieser Versaufbau ist, dass das Bild Gottes, ja, dort in dem Vers steht, dass Gott den Menschen nach seinem Bild schuf, aber auch nebeneinander stehen Mann und Frau, also in dieser Parallelität. Und eine Art, wie wir Menschen Gott repräsentieren können, ist, dass wir als Mann und Frau in Beziehung leben. Etwas von Gottes Ebenbild wird sichtbar, so wenn wir das tun. Und wenn wir dann mal reinzoomen in so die Nahaufnahme von diesem Schöpfungsbericht, das ist ja so das erste Kapitel, so ein bisschen die Vogelperspektive, und dann zoomen wir mal rein, da steht, dass der Mensch ist allein und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und Gott schafft ihm eine Hilfe, eine, die ihm entspricht. Ja, und entspricht heißt jetzt nicht, weil die Hilfe identisch ist, sondern gerade dadurch, dass sie anders ist. Also Gott lässt dann Adam oder den Menschen hier in einen tiefen Schlaf fallen, nimmt dann eine seiner Seiten, manchmal setzt das mit Rippe, aber Seite ist eigentlich genauer, formt daraus die Frau. Aus eins werden zwei. Ja, aus eins werden zwei. Und wenn man dann diesen Gedanken von der Schöpfung mal nimmt und dann dies mit dem Vers verbindet, den wir oft im Traugottesdienst hören, dann haben wir dann eine starke Bedeutung. Aus 1. Mose 2, 24, das erklärt, das kommt direkt danach, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Oder wie es die älteren Übersetzungen schreiben, ein Fleisch werden. Wir lesen diese Trennung bei der Schöpfung, dieses Parallelleben, wo Gott etwas repräsentiert, aber dann auch, dass dann die Ehe und dieses Zusammenkommen wieder so eine Einheit bildet. Und ich mag diesen Gedanken, dass Gott das wieder zusammenführt, wie halt das gemeinsame Leben dann gelebt wird und wirklich die Ehe ein Bild ist und Gott repräsentieren kann. Also ein Fleisch, ja, immer das Wort ist Bibelsprache für eine Familienbindung, eine Lebensgemeinschaft, eine neue Einheit, die Gott selbst gestiftet hat. Etwas Wunderschönes, etwas Heiliges, würde ich sagen. Wenn Mann und Frau eins werden, weil sie in dieser Einheit wirklich etwas von Gott repräsentieren. Und wenn man das Alte Testament liest, dann erkennt man, dass Gott dieses Bild der Ehe nutzt, um den Bund zu beschreiben, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Jesaja, Jeremia, Hosea, sie reden von Israel und von Gott und wie Gott wir sind ein Ehepaar, sind. Gott ist der Ehemann und Israel ist die Braut, die untreu wird. Immer wieder lesen wir, dass die Propheten an Israel daran erinnern. Ja? Und wenn Israel andere Götter anbetet, dann lesen wir nicht nur vom Götzendienst, sondern sie nutzen das Wort Ehebruch auch in diesem Zusammenhang. Also Gott nimmt dieses Bild der Ehe, um zu beschreiben, welchen Bund er mit seinem Volk geschlossen hat. Und dieses Bild war für die Erstleser nicht nur irgendwie so eine fromme Allegorie, sondern das war so wie ein Schock, wenn sie gelesen haben, dass Gott das mit dem Ehebruch, dass die Propheten das Wort Ehebruch benutzen. Das haben die schon verstanden, dass da was ganz, ganz Schlimmes passiert, wenn das Volk und wenn sie als Volk Gott nicht ehren, wenn sie ihm nicht treu sind. Und deswegen heißt es auch von Gott, er ist eifersüchtig in 2. Mose 34, 14. Gott nimmt den Bund mit seinem Volk ernst. Und die Grundlage dafür lesen wir in der Einführung zu den Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das heißt, dieses Gebot, dieses siebte Gebot steht nicht für sich allein. Es ist eingerahmt in diesen Bund. Diese Reihenfolge ist auch wichtig. Gott handelt zuerst. Ich bin der Herr, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Er hat das Volk rausgeführt, macht deutlich, hey, Volk Israel, ich bin vertrauenswürdig, ich bin treu. Bleibt mir treu, damit mein Segen sich in eurer Mitte entfalten kann. Und Treue ist ein wesentlicher Aspekt von Gottes Wesen. Psalm 136, Vers 1, um mal ein Beispiel zu nennen. Dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Oder wie es auch in 5. Mose steht, 7, 9, erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Er ist der treue Gott, ja, der über Generationen hinweg zu seinem Bund steht. Das ist Gottes Wesenszug. Und Und er gibt uns ja nichts weiter, was er nicht selbst lebt. Gott ist treu und er sagt, hey, bleibt mir treu, bleibt diesem Bund treu, den ich mit euch geschlossen habe. Und so ist festzuhalten, dass die Ehe ist Gottes Idee. Die Ehe ist ein Bund, kein Vertrag. Gott hat die Ehe zwischen Mann und Frau geschaffen. Gott hat die Ehe definiert. Nicht Menschen haben die Ehe definiert. Deshalb können wir Menschen sie auch nicht neu definieren. Bei all dem, was wir sehen und immer auch hören und was wir miterleben in der ganzen gesellschaftlichen Wandlung, ja, wir dürfen immer wissen, Ehe ist etwas von Gott Gegebenes und von Gott Definiertes. Etwas, was er gestiftet hat, was der Mensch nicht neu definieren kann, sondern was von ihm ausgeht. Ja, zwischen Mann und Frau hat er die Ehe gestiftet. Und ein Bund, also ein Ehebund, auch so ein Bund grundsätzlich umfasst mindestens diese drei Elemente, ein öffentliches Versprechen. Ja, sagen, ja, ich will. Ja, eine gegenseitige Verpflichtung in guten und schlechten Zeiten. Und die göttliche Zeugenschaft, ja, dass das vor Gott getan wird, vor Zeugen, natürlich auch vor menschlichen Zeugen, aber vor Gott selbst. Und deswegen ist Trennung und Scheidung auch nie in Gottes ursprünglichen Plan eingebaut worden, nie vorgesehen. Sie ist Folge der Verhärtung des Herzens, lesen wir in Matthäus 19, Vers 8, wo Jesus den Schriftgelehrten antwortet, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind, aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Das heißt, das ist der Maßstab für die Ehe, das ist Gottes Blick auf die Ehe und nicht in der Kultur, die wir leben. Ich meine, ich verschone uns mit den ganzen Statistiken, ja, die sind nicht gut so, die Scheidungsraten sind hoch, aber das weißt du wahrscheinlich ja auch. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir von dem positiven Aspekt sprechen, dass Gott Ehe definiert und dass wir in der Definition von, wie er es dann auch ausspricht, wie er es gemeint hat, darin leben, um etwas Positives, Hoffnungsvolles, was Schönes in die Welt zu transportieren. Das ist unser Auftrag dahinter und dass wir das sehen und dass wir immer wieder auch uns darauf zurückbesinnen, dass der Maßstab für Ehe ist, wie Gott darauf schaut und nicht wie modern und fortschrittlich oder selbstverwirklichend die Gesellschaft auch ist. Wir müssen auf Gott schauen, wenn es darum geht, was Ehe ist. Um einfach mal auch das Wort anzuschauen, was Ehebruch von der biblischen Wortbedeutung her erstmal ist. Ehebruch heißt, einer der Ehepartner verkehrt freiwillig sexuell mit einer anderen Person als dem eigenen Ehepartner. Und im Alten Testament ist darauf sogar die Todesstrafe gesetzt worden, so wie beim Mord. Und das zeigt, wie krass der Ehebund geschützt wurde, dass Gott diese Strafe so angesetzt hat oder dass es so eine Konsequenz hatte, dass es so, hey, so eine große Ehrfurcht war davor, das zu tun. Ja. Einfach nur mal das zu verstehen, wow, welchen Stellenwert die Ehe hat. Und dann schauen wir uns mal den Maßstab Jesu an. Matthäus 5, 27 bis 28. Man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und das muss man erstmal schlucken, wie so oft dann bei Jesus in der Bergpredigt. Wo fängt Ehebruch an? Im Herzen. Und das Herz ist vom hebräischen Denken her nicht der Sitz der Gefühle, wie wir es heute meist denken, ja. Der Herz ist der Sitz von Verstand, Willen und moralischen Entscheidungen. Mit ganzem Herzen bedeutet meine vollständige, bewusste Ausrichtung des ganzen Menschen. Und Jesus greift dieses Denken auf, dieses, hey, ich mit meinem ganzen Herzen, ich mache eine bewusste Ausrichtung. Und er hat dieses Denken im Kopf und er sagt hier, wer auch eine Frau mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also wer sie willentlich, bewusst und fokussiert anschaut. Deswegen Treue beginnt nicht mit dem Verhalten, sondern mit dem, worauf das Herz gerichtet ist. Treue beginnt nicht mit dem Verhalten, sondern mit dem, worauf das Herz gerichtet ist. Und Jesus bringt hier nichts völlig Neues. Ja, er schärft das zehnte Gebot sogar mit rein, wenn er hier davon spricht. Und begehre nicht die Frau deines Nächsten, heißt es hier im zehnten Gebot. Und er verbindet sogar das zehnte Gebot und setzt es da rein mit diesem siebten Gebot. Also Jesus bringt nichts Neues. Er macht es verständlich, was er damit sagen möchte, was Gottes Herzschlag immer schon war und Gottes Weisheit dahinter. Und auch dieses Ansehen, wie ich es schon gesagt habe, es ist jetzt nicht nur ein beiläufiger Blick, also wenn hier steht, wie eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, das ist ein fokussiertes Anschauen einer anderen Person, um eine Fantasie zu erzeugen, um auch die eigene Lust zu nähren. Und in der Regel, und manche sagen, diese Aussage richtet sich ganz gezielt an Männer auch hier. Natürlich war damals das Verhältnis anders und die Männer waren in einer Rolle, wo sie ganz, ganz viel auch machen konnten, auch, da komme ich gleich noch zu, und wo sie auch ganz, ganz viel die Frau immer so als ein Objekt auch wahrgenommen haben. Denn, und diese Aussage geht hier auch an Männer vor allem, denn durch dieses Verhalten sehen Männer Frauen als Objekte der Begierde an. Und man kann sie nehmen, beliebig nehmen, anstatt sie ehrwürdig als Ebenbild Gottes anzusehen. Deswegen der Schwenk zu dem Schöpfungsbericht ist wichtig, dass wir es immer sehen, dass Mann und Frau beide das Ebenbild Gottes so widerspiegeln. Und Jesus möchte, dass die Gemeinschaften seiner Jünger Orte sind, an denen Frauen sicher sind und geehrt werden. Jetzt nicht nur mit Handlungen, sondern auch schon im Herzen. Und natürlich geht das auch umgekehrt, okay? Das ist klar. Aber hier ist der Fokus erstmal auf die Männer gelegt. Das heißt, geistig gesehen setzt Jesus den Ehebruch im Herzen mit körperlichem Ehebruch gleich. Und er geht noch einen Schritt weiter oder er führt das nochmal aus in Matthäus 29, Vers 30. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, dein rechtes Auge, zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere Hand ist, zum Bösen verführt, hack sie ab und wirf sie weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Muss man wieder schlucken, ja, wenn man das liest. Und Jesus benutzt hier natürlich bewusst eine sprachliche Übertreibung. Denn das Auge rauszureißen und die Hand abzuhacken, würde das Problem ja nicht lösen. Es würde ja nicht das Herz verändern, wo ja Jesus drauf anspielt. Das Böse wohnt ja nicht im Auge, sondern im Herzen, wenn wir Matthäus 15, 19 dazu nehmen würden. Das Auge ist so wie das Organ, durch das das Herz die Nahrung bekommt. Ja, wie so eine Öffnung für das Herz ist das Auge. Und was Jesus hier radikal sagt, ist so, hey, geh radikal gegen die ersten Anzeichen vor. Spiel nicht damit, okay? Fliehe davon. Sei nicht zaghaft und sag, ich schau mal, wie weit ich gehen kann. Ich teste meine Grenzen aus. Das ist so, was Jesus hier so deutlich machen will mit dieser Übertreibung, der sprachlichen Übertreibung, sondern sei entschlossen, wenn es darum geht, worauf du schaust. Und was Jesus von uns jetzt nicht will, ist eine unnatürliche Unterdrückung. Es ist nicht Sünde, wenn du jemanden einfach schön findest, okay? Wir dürfen Menschen auch schön finden. Das ist deine Wahrnehmung, was Sünde oder ja, Sünde wird es, wenn dein Blick zur Fantasie wird und wenn du dir bewusst etwas vorstellst, was nicht dir gehört, was deinem Nächsten eigentlich gehört, ja, die Frau deines Nächsten, so wie es im 10. Gebot steht, dann wird's schwierig. Und die entscheidende Frage ist deshalb, womit fütterst du deine Vorstellungskraft, deine Fantasie? Welche Bilder, welche Inhalte, welche Medien lässt du an dein Herz? Weil das Auge ist wie diese Tür zu deinem Herzen. Womit fütterst du deine Vorstellungskraft? In Philipper 4, Vers 8 steht, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößlich sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. So, was du in dein Herz lässt, wird zu dem, was dein Herz begehrt. Okay, also das, was du anschaust, das prägt sich ein, das wird zu dem, wonach du auch dann dich Ausschau hältst, wonach du dann suchst. Deswegen ist es entscheidend, was lasse ich da rein, was schaue ich mir an, was begehre ich. Und was dein Herz begehrt, formt am Ende, wie du den anderen Menschen siehst. Und es gibt gute biblische Mittel gegen Begierde, okay? Und es ist, bekenne deine Sünden und tue Buße. 1. Johannes 1, 9 steht, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, uns von unserem Bösen reinigt. Das ist ein sehr gutes Mittel, das zu praktizieren und sagen, hey, Gott, ich möchte da wieder klar Schiff machen, ich möchte aufräumen. Erneuere dein Denken, deine Gedanken, Römer 12, weil lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, ja, zu neuen Menschen formen, prägen. Das ist ein Mittel gegen Begierde, sagen, hey Gott, heute stehe ich auf und ich möchte mich nach deinem Willen richten. Was siehst du Schönes in meinem Leben? Was siehst du Schönes bei meiner Ehefrau, bei meinem Ehepartner, in meinem Umfeld? Gott, ich möchte es dann mit deinem Blick sehen. Ich möchte das sehen, was du siehst. Ich möchte Menschen mit Würde sehen und nicht mit einem Blick der Begierde. Entwickle echte Liebe, okay? Klingt so einfach als Satz, aber dass wir in 1. Korinther 13 sehen, was Liebe alles ist, so sagen, hey Gott, fülle mich damit, lass mich verstehen, lass mich in der Liebe wachsen für mein Umfeld, natürlich für meinen Ehepartner. Und strebt auch als Ehepaar, jetzt in dem Fall gemeinsam nach Reinheit, Hebräer 13, Vers 4 steht, haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. So sagen, ja, hey, meine Frau, zu sagen, hey, wir bleiben zusammen, okay, wir stehen es durch. Weil das ist der Rahmen, wo wir Streit haben, wo wir Versöhnung haben, wo wir alles voneinander kennen. Das ist ja der Rahmen und das ist dieser geschützte Rahmen, wo es auch platziert ist, ja, wo Entwicklung ja passieren darf in diesem Rahmen. Deswegen gemeinsam die Ehe in Ehren halten und einander treu sein. Treue beginnt nicht mit dem Verhalten, sondern mit dem, worauf das Herz gerichtet ist. Matthäus 5, 31 bis 32, um diesen Abschnitt von Jesus nochmal auch zu vervollständigen. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, ein Mann darf sich von seiner Frau scheiden lassen, wenn er ihr einen Scheidungsbrief ausstellt. Ich aber sage, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn, sie war untreu, macht er sie zur Ehebrecherin. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Und hier nimmt Jesus diese Scheidungsthematik nochmal auch ins Visier. Und es ist ein größeres Thema, kann man auch eine eigene Predigt zu halten. Wir haben auch als Gemeinde ein Orientierungspapier geschrieben für Scheidung und Wiederheirat. Aber was hier Jesus jetzt deutlich macht, ist, hey, Jesus wertet den Ehebund hier nochmal auf, indem er deutlich macht, dass die Männer, die zu der Zeit manchmal Gründe hatten, und das war damals dann gang und gäbe bei vielen, die gesagt haben, hey, meine Frau gefällt mir nicht mehr, ich lasse mich scheiden, ich stelle einen Scheidungsbrief aus, damit ich eine neue Frau heiraten kann. So, in der Rolle waren die Männer und für das Setting, für das Miteinander war es okay. Sie dachten, es wäre okay, das so zu machen. Und Männer haben das ausgenutzt und haben eine Frau einfach so ihr einen Scheidungsbrief gegeben, damit sie mit einer neuen Frau unterwegs sein können. Und Jesus sagt hier, nein, hey Freunde, was ihr hier macht, ist total schlimm für die Frau, weil die Frau wird natürlich einen neuen Mann suchen müssen wegen der Versorgung und so weiter. Das war eine Gang und Gäbe. Aber Jesus sagt so, hey, wenn das die Frau macht, dann seid ihr schuldig dran geworden, weil das war keine echte Scheidung hier. Das war keine gültige Scheidung wegen Untreue. Das war einfach nur, weil ihr dachtet, ich kann mich jetzt einfach scheiden lassen und das ist okay mit irgendwelchen Gründen. So, Jesus wertet diesen Ehebund auf und sagt, hey, Scheidung hat Konsequenzen, okay? Wenn sie untreu war, dann ist es ein Grund, den Jesus hier reinnimmt. Aber ansonsten halte den Ehebund und spiel nicht mit Scheidungsbriefen hier herum, damit du dein glückliches Leben führen kannst, deiner Lust nachgehen kannst. Und ich mag es, wie dieses Herz Gottes hier sichtbar wird und wie Jesus das so deutlich macht, wie der Ehebund so eine Aufwertung bekommt in diesem Kontext. Ja? Man muss sich immer hineinversetzen. Und für die Männer dann war es auch in dem Ohr so, okay. Und wo sie konfrontiert werden mit dieser Wahrheit Gottes und mit der Weisheit Gottes zu diesem Thema. Und ich möchte hineingehen und sagen, wie können wir treue leben? Wenn Treue im Herzen beginnt, dann wird sie auch im Alltag eingeübt. Ja, nicht zwingend in großen Krisen, sondern eigentlich in kleinen Entscheidungen. Ja, dieses Treueprinzip Gottes, im Kleinen treu sein, Lukas 16, Vers 10. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Und das ist, glaube ich, ein Treueprinzip Gottes, so habe ich das mal genannt. Treue wird in kleinen Dingen eingeübt. Wer sein Wort hält, wenn niemand zuschaut, wer da bleibt, wenn auch das Gefühl vielleicht nicht gerade mitspielt, wer in den verborgenen Dingen treu ist, der wird auch in den sichtbaren standhalten. Und natürlich gibt es super viele Ehetipps, okay? Und man kann super viele Ratgeber lesen und man kann super viel, auch ihr könnt wahrscheinlich noch viel mehr an wertvollen Sachen mitgeben für eine Ehe, wie man Treue hochhalten kann. Und ich will einfach nur Dinge anschneiden. Ich will hier nicht sagen 1, 2, 3, 4 und dann ist alles super, sondern ich sage, hey, Christus im Mittelpunkt, okay? Christus im Zentrum einer Ehe bewahrt die Treue, lebt Treue aus. Klingt super klar, okay? Aber das zu leben ist angefochten. Christus im Zentrum zu haben als Ehepaar, als Familie. Christus im Mittelpunkt zu sehen, sagen, hey Jesus, wir schauen auf dich. Du bist doch der Lebensspender. Du bist doch der, für den wir als Familie leben. Und zu sagen, hey, ich bin mit meinem Ehepartner ein Team für dich, Jesus, ja. Und wir sind hier, weil wir für dich leben. Christus im Zentrum haben, im Mittelpunkt haben in der Ehe. Das ist, glaube ich, wie man Treue leben kann. Natürlich Kommunikation, ja, die Verbindung schafft, zu reden, über Gefühle zu reden und so weiter. Das auch eine Art von Treue widerspiegelt, wo man dann auch treu bewahren kann und auch das lebt. Hingabe statt Bequemlichkeit. Ja. Viele Beispiele aus dem Leben, wo die eigene Bequemlichkeit oft gewinnt, anstatt sich hinzugeben für den Partner und sagen, hey, was brauchst du? Was ist dir wichtig? Intimität und Einheit pflegen. Zeiten zu haben, wo man intim ist, aber auch, wo man ganz bewusst sich um Jesus kreist, zusammen betet, zusammen Lobpreis macht mit der Familie und über Dinge spricht und über die Gottes Sache spricht, Einheit pflegen, den Geist Gottes einladen. Wisst ihr, in der Ehe haben wir uns für etwas auf ewig bis zum Tod verpflichtet. Wir haben keine Urkunde unterschrieben, wir haben ein Testament unterschrieben. Bis dass der Tod uns scheidet, bedeutet nicht, dass wir leben, bis wir sterben. Es bedeutet eigentlich jeden Tag 1000 Tode für unsere Pläne, für unser Ego, für unseren Willen, für unseren Weg zu sterben. Denn jetzt sind wir eins, okay? Also eigentlich, bis dass der Tod uns scheidet, aber eigentlich stirbst du jeden Tag, immer wieder. Nicht mein Ego, nicht ich. Gott, ich, das ist ein Eins, ein Fleisch, wir, okay? Es ist Hingabe, es ist sagen, hey, was braucht mein Partner? Jeden Tag sterben wir eigentlich, so wie es auch in dem Bild natürlich der Nachfolge ist, das Kreuz auf uns zu nehmen, jetzt bezogen auf Jesus, sein Nachfolger, aber zu sagen, hey, wir sind jetzt eins. Und wenn du nicht verheiratet bist, okay, Treue beginnt nicht erst am Traualtar, sondern Treue beginnt in der Reinheit, in deinen Gedanken, zu deinem eigenen Wort, mit deinem Umgang mit dem anderen Geschlecht. Das ist auch Vorbereitung auf den Bund, in den Gott dich dann vielleicht eines Tages auch stellt. Das heißt, Treue beginnt nicht erst am Traualtar. Und ich möchte uns einladen und auch schon so zum Schluss kommen, dass bei Gott immer Heilung möglich ist. Ehebruch, Trennung und Scheidung ist immer eine Tragödie. Sie zersplittern das Leben von Familien oft und von dem Miteinander. Sie zersplittern auch das Zeugnis der Christen für Christus gegenüber der verlorenen Welt. Und doch sehen wir in der Begegnung von Jesus mit verschiedenen Menschen immer, wie Jesus Menschen aufrichtet, die mit Schuld und Versagen kämpfen. Eine Frau, die 5-mal verheiratet war und mit einem Mann lebte, der nicht ihrem Ehemann war, an Johannes 4, die Frau am Brunnen, wo Jesus ihr Leben aufwertet und sagt, hey, ich sehe dich, ich weiß es und trotzdem, hier ist das lebendige Wasser, trink davon. Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, und Jesus hat die Sünden nicht verharmlost, aber er hat die Menschen nicht abgeschrieben. Sein Ziel war immer Erlösung und Heilung und in die Freiheit kommen. Und ich würde sagen, wenn dich dieses Thema heute besonders trifft, weil du damit deine Geschichte hast, dann ist das Erste, was du wissen sollst, es gibt keine Sünde, keine Scham, auch kein Fehler, dass du nicht zum Kreuz bringen könntest. Du kannst alles zum Kreuz bringen, um Vergebung zu erfahren. Vielleicht bist du der verletzte Partner, du kennst Wut, Verzweiflung, Eifersucht, Scham. Vielleicht bist du der schuldige Partner, du kennst Schuld, Furcht. Die quälende Frage, werde ich je wieder Vergebung finden? Wird meine Familie mich je wieder anschauen? Vielleicht bist du der von außen mitleidet. Eltern, Kinder, Freunde, die da hineingezogen wurden. Und letztendlich brauchen wir alle denselben Erlöser. Wir brauchen alle Heilung von Jesus Christus. Egal, wo wir stehen. Und Jesus ist absolut fähig, das zu nehmen und Vergebung auszusprechen und Heilung zu initiieren und Heilung zu schenken fürs Herz und auch für die Konsequenzen. Und absolut, ich glaube, es ist Gottes Wunsch, ist immer auch Versöhnung, ja, dass Menschen zusammenkommen. Dass nicht schnell gebrochen wird, dass nicht schnell geschieden wird, sondern dass immer Heilung fließen kann, dass nicht aufgegeben wird, weil der Bund so heilig ist. Wir brauchen letztendlich alle denselben Erlöser für unsere Kämpfe. Und ich will dir Mut machen, wenn du heute da stehst, dann lass es heute doch nicht einfach nur etwas Gehörtes sein, sondern lass es in deinem Herzen arbeiten, dass Gott es nimmt, dass Gott es berührt, okay? Dass Gott heute was lostritt für dein Leben. Und was ich noch machen möchte, ist ein Zeichen der Welt, unsere Ehen, ja? Was Treue in der Ehe ist, geht weit über unsere Privatsache von zwei Menschen hinaus. Epheser 5, 31 bis 33, da schreibt Paulus natürlich sehr, sehr treffend. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Hat er recht, ne? Wie das funktioniert. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Und Paulus, er nennt dieses große Geheimnis. Und er sagt, das, was zwischen Mann und Frau geschieht, ist ein Abbild dessen, was zwischen Christus und seiner Gemeinde geschieht. Und wieder sehen wir diese Verbindung, ja, der Bräutigam, Jesus, die Braut, die Gemeinde. Und wie dieses Bild von Ehe und von diesem Bund etwas widerspiegelt von Gottes Herzen. Und wie das ein Zeugnis ist, eine sichtbare Predigt quasi für Menschen. Wenn Menschen das sehen, wenn Menschen eine treue Ehe sehen, wenn Menschen eine christliche treue Ehe sehen, deine christlich gefühlte treue Ehe, dann ist es ein Zeugnis, ein sichtbares Zeichen für das Wesen Gottes selbst. Und das war damals genauso herausfordernd in der Zeit, als das für die Leute geschrieben wurde, wie auch heute. Ja? Wir sind herausgefordert, in der Ehe das zu leben und das hochzuhalten. Und wir haben einen Gegenspieler, okay? Wir haben natürlich einen Feind, der es liebt, diese intimste, wertvolle Zelle zu zerstören und sagen, hey, Familie will ich zerstören, weil darauf eine ganze Gesellschaft ja aufbauen. Und er liebt es, Menschen auseinanderzureißen. Er ist ja gekommen, um zu zerstören, zu vernichten, ja? Und zu verderben und Gottes gute Gedanken umzudrehen und Dinge kaputt zu machen. Das ist sein Plan. Deswegen wunder dich nicht, wenn Ehe angefochten ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau diesen Schutzraum in uns immer wieder auch pflegen. Sagen, hey Jesus, du bist das Zentrum. Hey Jesus, wir machen das mit dir zusammen. Wir lösen Konflikte mit dir. Hey Jesus, wir vergeben einander. Hey Jesus, wir beten dich an. Hey Jesus, wir bringen unseren Kindern bei, was es heißt, dich zu ehren und dir nachzufolgen. Oh, dieses Zeugnis, dieses Bild, was du lebst mit deinem Partner, es spricht eine Sprache in die Welt hinein. Und ich glaube, dass das Licht der Welt und Salz der Erde ist, auch in einer Ehe zu leben, die genau das widerspiegelt. Licht der Welt zu sein, Salz der Erde zu sein, mit der Art und Weise, wie wir unsere Ehe leben. Wo Ehen in der Gemeinde gelingen, wird das Evangelium sichtbar. Amen. Nicht, weil unsere Ehen perfekt werden, längst nicht, sondern weil sie etwas davon zeigen, wie Gott zu uns ist, einer, der treu liebt. Es zeigt, wie Gott zu uns ist. Er ist der treue Gott. Und wisst ihr was? Die ganze Bibel läuft auf diesen Höhepunkt hinaus, auf Christus und seine Gemeinde und die Hochzeit. In Offenbarung 19, Vers 7, da steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Das ist, wo es sich zuspitzt, ja, wo wir so dieses Bild von Hochzeit und Ehe nochmal sehen, in einer ganz gewaltigen Dimension. Das Lamm, was angebetet wird und die Braut, die Gemeinde, die kommt und wie das Hochzeitsmahl dann zusammenbringt. Ich meine, ich bin dabei so, okay? Ich bin dabei. Und ich freue mich darauf, weil das nochmal dann so, wahrscheinlich glaube ich, dass es nochmal so ein Augenöffner sein wird, wie kraftvoll dieses Bild eigentlich ist und wie dieses Bild uns heute schon begeistern darf und ermutigen darf, für unsere Ehen zu kämpfen und für die Ehen, ja, unseres Nachbarn, für die Ehen unserer Freunde, für sie zu beten und da zu sein und sagen, hey, gebt nicht auf. Vergebt einander. Und das ist immer Gottes Ziel. Bei diesem ganz komplizierten Thema von Ehe gibt es auch natürlich immer Fälle und so weiter, aber Gottes grundsätzlicher Gedanke ist, Ehe ist was Heiliges, habe ich gestiftet. Was Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Deswegen, die Band kann gerne nach vorne kommen und wir möchten eine Zeit gehen, wo wir uns hinhalten, uns selbst so hinhalten müssen vor Gott, sagen, Gott, führe uns ganz neu in diese Wahrheit hinein. Und wenn du heute hier bist, du lebst in einer Ehe, dann ist mein Gebet, dass das dich ermutigt, dass du nach Hause gehst, dass, hey, ich will alles dafür geben, dass meine Ehe für Christus ein Zeugnis ist, für die Welt ein Zeugnis ist. Ich will meine Ehe pflegen, ich will sie schützen, ich will sie Gott hinhalten, immer wieder. Ich will alles dafür tun, meinen Blick nicht mit Begierde zu füllen, sondern mit Würde Menschen zu sehen. Und natürlich auch meinen Ehepartner zu lieben, zu ehren, zu achten. Denn den Bund, den du geschlossen hast, ist immer auch ein Bund, den du vor Gott geschlossen hast. Er ist Zeuge, er ist Zeuge von deinem Versprechen. Und Treue beginnt nicht mit dem Verhalten, sondern mit dem, worauf das Herz gerichtet ist. Und deswegen, wenn du möchtest und es dir möglich ist, steh doch gerne auf und lass es doch nochmal eine Zeit gehen, wo wir das tun, wo wir unser Herz auf das richten, auf unserem Herrn Jesus richten, auf von dem all das Gute kommt, wo von dem Heilung kommt, von dem das Leben kommt, wo er uns berührt und berühren darf. Jesus, wir schauen dich an. Unser Herz schaut dich an. Komm, meine Seele, lobe den Herrn. Ich will es dir nochmal zusprechen, wenn du hier bist, du brauchst Heilung in diesem ganzen Thema so. Lass doch Gott heute an dein Herz arbeiten, lass Jesus hinein, dass er dein Herz berührt. Dass du Vergebung aussprichst, dass du Vergebung annimmst, dass du diesen ersten Schritt gehst und sagst, Gott, hier bin ich. Ich war gefangen in meinen Gedanken, ich war gefangen in dieser Schuld und Jesus schenkt die Freiheit. Er vergibt. Er begleitet dich. Such gerne den Gebetspunkt auf oder such das Gespräch nachträglich. Wir haben ein Seelsorgeteam auch. Das kannst du kontaktieren und auch gerne zum Gebetspunkt gehen heute. Jesus, danke. Jesus, all das ist möglich, weil du gekommen bist auf diese Welt und weil du dich hingegeben hast für diese Welt, für die Gemeinde. Du bist am Kreuz, hast dein Leben gelassen für uns. Diese Liebe, diese unfassbare Liebe, die fließt vom Kreuz zu uns. Und jeder, der deinen Namen anruft und der sich ausstreckt nach dir, findet das neue Leben und empfängt das neue Leben in dir. Also wenn du heute hier bist und du kennst diesen Jesus noch gar nicht, dieser Jesus hat sein Leben für dich hingegeben, damit du das Leben empfängst. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann stupst deinen Nachbarn an oder komm zu mir nach vorne. Ich bete gerne für dich gleich. Und Gott, ich möchte jetzt einfach beten stellvertretend für unsere Ehen hier und für auch alle zukünftigen Ehen. Gott, ich bete, dass wir in der Dimension leben, Gott, die du so uns vorgibst, dass wir deinen Blick sehen, Herr, auf Ehen, dass wir Gott, unsere Ehen, Gott, sehen, Gott, wie du sie siehst und dass wir sie bewahren, Gott, dass wir sie ausfüllen, Gott, mit der Liebe zu dir und zu unserem Partner, zu unseren Kindern. Gott, dass wir Dinge nicht wegwerfen, nicht wegschmeißen, sondern dass wir Dinge angehen, dass wir, Gott, Vergebung ausleben, dass wir schnell sind, Gott, im Vergeben, dass wir über Dinge sprechen, Gott, dass sich kein Unkraut sich groß ausbreitet, Gott. Und irgendwann ist es so groß und einmal führen wir eine Distanz. Gott, ich bete, dass eine ganz enge Verbundenheit da ist in den Ehen, Gott, die hier vertreten sind. Gott, eine Schönheit, Gott, sichtbar wird, Gott. Gott, dass diese Ehen, die hier vertreten sind und die zukünftig entstehen werden, Herr. Gott, dass sie etwas abbilden von dem, wie du, Gott, uns geliebt hast, wie du uns, Gott, so unfassbar auch gnädig und treu bist. Gott, dass sie etwas abbilden von deiner Schönheit, Gott, dass sie dich am Ende des Tages groß machen, Herr. Gott, ich bete für unsere Ehen, dass du sie stärkst, Gott, mit deinem guten Heiligen Geist. Gott, dass Ehen, Gott, hier repariert werden, Gott, da wo es Bedarf ist, Gott, dass du, Gott, Ehen, Gott, wieder zusammenbindest, Herr. Gestärkt werden, Gott, dass wirklich dein Geist, Gott, diese Einheit so bindet, Gott, zwischen den Partnern, Herr. Und ich bete, Gott, wirklich für so viel Leben, was fließt, Gott, in die Ehen hinein, Gott. Gott, so eine enge Verbindung, Gott, dass dieses Einfleisch auch wirklich so sichtbar wird, Herr, dass da nichts zwischenkommt, Gott, gar nichts, Gott. Dass der Feind mit komischen Lügen, Gedanken nichts zwischenkommt, aber dass wir auch, Gott, unser Herz immer wieder, Gott, wirklich prüfen und immer sagen, Gott, hier, ich möchte mein Herz auf dich richten und nicht auf irgendwelche Begierden, Gott, nicht auf irgendwelche Sachen, die ich mir gar nicht anschauen möchte. Gott, dass ich mein Herz immer wieder ausrichte auf dich, auf den Anfänger und Vollender meines Glaubens, auf Alpha und Omega, auf den, der wiederkommen wird und mit dem wir das Hochzeitsmahl feiern werden. Oh, danke, Jesus. Gott, führe uns neu hinein in eine Ehrfurcht, wenn wir vor dir stehen, auch jetzt in diesem Moment hier. Gott, wir möchten dich anschauen, wir möchten unser Herz, Gott, mit dir füllen, mit deiner Gegenwart. So lasst uns gemeinsam singen und Gott unser Herz hinhalten. Amen.